Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich im Namen der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Nachdem wir 2020 pandemiebedingt keine Veranstaltungen in Wiesbaden durchführen konnten, haben wir Ihnen die Möglichkeit geboten, unsere Themen in Form von Podcasts anzuhören. Da wir alle weiterhin unter den Pandemiebedingungen leben müssen, werden wir im ersten Halbjahr 2021 diese erfolgreiche Podcast-Reihe fortsetzen und wir hoffen, für Sie ein attraktives Programm zusammengestellt zu haben. Viel Spaß mit unserem Autor Hans-Jürgen Wolf. Bleiben Sie gesund und wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen live in unseren Räumlichkeiten in Wiesbaden.
Dr. Hans-Jürgen Wolf ist Rechtswissenschaftler. Er war von 1989 bis 1991 in der Verfassungsrechtsabteilung des Bundesministeriums des Inneren tätig, später in der Wirtschaftsabteilung des Bundeskanzleramts und von 1995 bis 2010 im Bundespräsidialamt, zuletzt als Chef des Bundespräsidialamts. Moderiert wird das Gespräch von Dominik Lessmeister. Er ist 1979 geboren, studierte Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre in Mainz. Er ist Redakteur und Reporter im ZDF-Landesstudio Hessen in Wiesbaden.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch von meiner Seite herzlich willkommen beim Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung. Ich freue mich, mit Dr. Hans-Jürgen Wolf über sein Buch Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart zu sprechen. Er hat es gemeinsam mit Professor Nils Ole Oehrmann geschrieben. Guten Tag, Herr Wolf.
Guten Tag, Herr Lessmeister.
Herr Wolf, in Ihrem Buch unterscheiden Sie ja drei Verwendungen des Begriffs Wirtschaftskriege. Was verstehen Sie denn unter Wirtschaftskriegen?
Ja, wir unterscheiden drei Arten von Wirtschaftskrieg, weil wir den engen Zusammenhang zwischen diesen drei Arten herausarbeiten wollten und weil wir auch zeigen wollten, dass Wirtschaftskrieg, Handelskrieg, Sanktionen alle miteinander eng verwandt sind und ineinander fließen in der Geschichte. Wir unterscheiden die drei Arten. Erstens den Schießkrieg aus wirtschaftlichem Motiv. Den hat es früher, also das heißt vor allem vor dem 18. Jahrhundert, oft gegeben. Damals war die Wirtschaftswissenschaft noch der Meinung, es gäbe nur ein begrenztes Maß an Handel und man müsse sich also gegenseitig mit Waffengewalt den Handel abjagen, zum Beispiel den Handel mit Seide, mit Porzellan, mit exotischen Gewürzen. Und das führte dazu, dass beispielsweise ein britischer Adliger mal gesagt hat, die Holländer haben zu viel Handel und wir sind entschlossen, ihnen diesen Handel mit Waffengewalt abzunehmen. In der Neuzeit hat sich dann die Überzeugung durchgesetzt, also ab einigen Wirtschaftswissenschaftlern im 18. Jahrhundert, dass Handel für alle den Kuchen größer macht, und später ist dann vorgerechnet worden, dass man sich den Handel mit Gewalt gar nicht abjagen kann. Und seitdem sind solche Schießkriege aus wirtschaftlichen Motiven seltener geworden. Es fällt einem noch ein, Saddam Husseins Invasion von Kuwait, weil er einfach das kuwaitische Öl erobern wollte. Das ist also die erste Art Wirtschaftskrieg. Die zweite Art Wirtschaftskrieg, die wir unterscheiden, ist während eines bewaffneten Konfliktes der Angriff auf die Wirtschaftskraft des Gegners. Zum Beispiel durch Bombardierung von Verkehrswegen, von Fabriken und so weiter. Wichtig für den Wirtschaftskrieg in dem bewaffneten Konflikt ist da besonders immer gewesen die Seeblockade, beispielsweise die Blockade der Alliierten, der Westalliierten gegen die mit Deutschland verbündeten Mächte während des Ersten Weltkriegs. Das ist also die zweite Art von Wirtschaftskrieg. Auch da wird geschossen. Es ist nur das Schießen gerichtet und die militärische Gewalt darauf, die Wirtschaftskraft des Kriegsgegners zu schwächen. Und dann gibt es die dritte und im späteren Verlauf des Buches sozusagen interessanteste Version von Wirtschaftskrieg. Da wird gekämpft gegen eine gegnerische Wirtschaftskraft, ohne dass geschossen wird, ohne bewaffneten Konflikt. Da sind die Maßnahmen Spionage, Sabotage, Boykotts, auch die von der UNO verhängten nicht gewaltsamen Sanktionen, die der Sicherheitsrat verhängen kann. Man schließt den anderen von Märkten aus, vom eigenen Markt, auch vom internationalen Finanzsystem. Man schwächt ihn, indem man Falschgeld verbreitet. Das ist fast der Hauptgegenstand unseres Buches. Aber es war uns wichtig, auch die beiden anderen Arten von Wirtschaftskrieg herauszuarbeiten, weil die beiden anderen früheren und gewalttätigeren Arten von Wirtschaftskrieg häufig die Schule sind, aus der dann der nicht gewaltsame Wirtschaftskrieg gelernt worden ist. Ja, das sind unsere drei Arten von Wirtschaftskrieg.
Wirtschaftskriege hat es ja schon in der Antike gegeben. In Ihrem Buch haben Sie ja das Beispiel Großbritannien, das Sie dort ausführen, die ja äußerst geschickt ihre wirtschaftlichen und politischen Ziele durchsetzen konnten. Mehrere hundert Jahre hat das Vereinigte Königreich denn ja Wirtschaftskriege betrieben. Und wie hat es diese Wirtschaftskriege betrieben?
Also wir haben die Briten genommen als Beispiel, weil sie tatsächlich am erfolgreichsten waren. Wir beginnen um 1500, das klingt eigentlich ein bisschen willkürlich, denn schon bei den alten Griechen hat es Wirtschaftskriege gegeben. Aber wir haben uns gedacht, wir fangen dort an, weil das Zeitalter der Entdeckung um die Zeit beginnt, weil die europäische Expansion beginnt. Die Europäer durchdringen die Welt mit Gewalt und mit Handel. Und weil sich die europäischen Staaten, die frühmodernen Staaten, verfestigen mit den Kennzeichen Bürokratie, Zentralisierung, stehendes Heer, effiziente Steuereintreibung und große Aggressivität nach außen. Und damals beginnen die Seefahrtsnationen Spanien, Portugal, Niederlande, England, sich die Welt untertan zu machen. Und sie rempeln sich dabei gehörig gegenseitig an. Und Großbritannien hat besondere Vorteile durch seine Insellage. Es hat den Rücken frei zum Atlantik. Man kann den anderen durch Boykott, durch Seekrieg sowohl Fischereirechte und Gründe abjagen, als auch Anteile an der Handelsschifffahrt, am Handelsverkehr, am Seehandel. Und indem die eigene Handelsmarine und Kriegsmarine, die am Anfang schwer zu unterscheiden sind, weil jedes Handelsschiff auch bewaffnet ist, indem die immer besser und stärker werden, da kann man immer weiter ausgreifen. Zugleich schaffen die Briten so etwas wie eine finanzielle Revolution bei sich zu Hause. Die britische Krone verschuldet sich bei den Untertanen, aber sie schafft Wege, dass sie ihre Schulden auch wirklich verlässlich zurückzahlt, während andere Kronen häufig sich verschuldet haben und dann den Untertanen gesagt haben und den Finanzhäusern, ja, können wir nicht zahlen. Es wird die Bank von England gegründet, sie hilft mit, Kriege zu finanzieren, und englisches Pfund Sterling Geld ist so anerkannt, dass später zum Beispiel der Herzog von Wellington auf seinen Feldzügen das, was er braucht, im Lande gegen Papiergeld kaufen kann, während zum Beispiel sein Gegner Napoleon Gold oder Silber geben muss oder plündern muss. Das heißt, es ist eine Kombination von Wirtschaftskraft, Finanzkraft, dann auch eben von der Kraft der Marinen und dann auch ein bisschen Kriegsglück. Britannien erkämpft sich Indien, Kanada, die Südsee gegen andere europäische Mächte. Sie werden Meister der amphibischen Kriegführung. Es gibt schon im 18. Jahrhundert so etwas wie die Landung in der Normandie 1944, nur eben noch mit etwas einfacheren Mitteln. Und in England nimmt dann auch die industrielle Revolution ihren Anfang. Das Land wird dadurch durch Spinnmaschinen, durch Dampfkraft zur Werkstatt der Welt. Und das ist nochmal ein gigantischer Kraftverstärker. Zugleich beuten die Briten Indien und China aus und sie führen im 19. Jahrhundert sogar Krieg gegen China, um dem Land zwangsweise Opium zu verkaufen, weil man das für die eigene Zahlungsbilanz braucht. Alles in allem kriegerischer Handelsgeist, eine profitorientierte Aggressivität und am Ende ist man von 1815, Sieg über Napoleon, bis 1945 eine Weltmacht, an der niemand vorbeikommt. Viele andere Staaten haben ähnlich gehandelt. Kein anderer Staat war in dem Zeitraum am Ende so erfolgreich wie Großbritannien.
Jetzt müssen ja Wirtschaftskriege nicht gleich in einem bewaffneten Konflikt enden. Der Kampf gegen die gegnerische Wirtschaftskraft kann ja vielfältig sein. Ist denn ein Wirtschaftskrieg, also in Form von Boykott oder Embargo oder Sanktionen, eigentlich ja ethischer als ein bewaffneter Konflikt mit Soldaten?
Die Beschäftigung mit Wirtschaftskriegen zeigt, dass jeder Fall anders gelagert ist und man kann eigentlich fast nie mit einem einfachen Ja oder Nein antworten. Um einen Extremfall für Nicht-Schießkrieg-Wirtschaftskrieg zu bilden, wenn ich ein Land von Wasser und Nahrung abschneide und die Menschen dort verhungern und verdursten lasse, dann ist das eher schlimmer als ein Schießkrieg zwischen Soldaten. Darum verbieten zum Beispiel in der neuesten Zeit, 70er Jahre, die Zusatzprotokolle zu den Genfer Konventionen solche Hungerblockaden und Durstblockaden. Bei wirtschaftlichen Kampfmaßnahmen muss man immer genau auf die humanitären Kosten achten. Das haben auch die Vereinten Nationen gelernt. Sie machen deshalb, wenn der Sicherheitsrat Boykottmaßnahmen verhängt, Ausnahmen für Medikamente und Nahrungsmittel. Dann muss man allerdings auch noch dafür sorgen, dass diese Güter, wenn sie denn geliefert werden, auch wirklich bei den Bedürftigen ankommen. Und es bleibt selbst dann dabei, dass der Lebensstandard in den mit wirtschaftlichen Sanktionen überzogenen Ländern häufig stark sinkt, dass die Inflation durch die Decke geht, dass viele Güter für die einfachen Leute knapp werden und dass die Eliten, die man eigentlich oft treffen will, ganz zuletzt erst unter solchen Sanktionen leiden.
Aber Herr Wolf, bringen denn solche wirtschaftliche Sanktionen überhaupt etwas? Also wenn ich dran denke, zum Beispiel an Saddam Hussein, den haben Sie ja schon erwähnt, Sanktionen gegen den Irak, dann aktuell haben wir den Atomkonflikt mit dem Iran. Bringen diese Maßnahmen denn etwas? Kann man denn wirklich mit Sanktionen, mit Boykotten ein Land in die Knie zwingen?
Also es gibt Bibliotheken voller Studien darüber, ob solche wirtschaftlichen Kampfmaßnahmen wirksam sind oder nicht. Es kommt sehr auf die Ziele an, also Sie sagen in die Knie zwingen, das wäre das Maximalziel. Wenn man nur leichte Verhaltensänderungen möchte, dann kann es schon leichter werden. Es gibt hunderte Fälle, jeder Fall liegt anders. Und wenn man bei Saddam Hussein bleiben will, der war seit seinem Machtantritt aggressiv. Er hat einen Angriffskrieg gegen den Iran geführt und hat dann 1990 Kuwait besetzt. 1991 ist seine Armee dann in einem 100-Stunden-Krieg geschlagen worden. Er blieb an der Macht. Man kann darüber jetzt im Nachhinein streiten, ob es klug war, ihn an der Macht zu lassen. Aber die Optionen waren damals auch nicht ganz klar und auch schwierig. Und die Vereinten Nationen haben dann massive Wirtschaftssanktionen gegen den Irak verhängt, um ihn erstens sozusagen weniger aggressiv zu machen, zweitens dafür zu sorgen, dass er keine Massenvernichtungswaffen bekam und drittens dafür zu sorgen, dass er die Beute, die er in Kuwait zum Teil gemacht hatte, wieder herausgab. Der Irak war dadurch ein paar Jahre fast völlig vom Welthandel ausgeschlossen. Die Wirtschaft stürzte ab, Währung verlor an Wert, es gab noch dazu Missernten. Den einfachen Leuten ging es sehr schlecht. Und das führte dann dazu, dass sehr schnell die Vereinten Nationen angeboten haben, das sogenannte Oil for Food Programm, das heißt, der Irak sollte sein Öl, das er ja hat, exportieren dürfen, wenn er dafür Medikamente und Nahrung kaufte. Perverserweise hat Saddam das erstmal abgelehnt. Erstens, weil er den Irak als Opfer darstellen wollte, um die Koalition gegen ihn aufzulösen. Und zweitens, weil in der Mangelsituation sein Regime eher stärker wurde, denn sein Regime entschied darüber, wer was bekam, wem was zugeteilt worden ist. In der Konsequenz hat er dann erst Oil for Food akzeptiert, als der Mangel zu groß wurde und er selber in Gefahr geriet. Aber es gibt seriöse Berechnungen, dass zwischen 1990 und 1998 ungefähr 227.000 Kinder unter 5 Jahren mehr gestorben sind, als das ohne diese ganze Vorgeschichte inklusive Angriffskrieg gegen Iran und Besetzung von Kuwait der Fall gewesen wäre. Für diese, ich sage die Zahl nochmal, weil sie so erschütternd ist, 227.000 zusätzlich gestorbenen Kinder unter 5 Jahren, waren jetzt nicht allein die Sanktionen verantwortlich. Es gab eine kriegsgeschwächte Infrastruktur, es gab kein ordentliches Trinkwasser, Impfungen waren nicht mehr in dem Maße wie vorher möglich gewesen. Aber die Sanktionen hatten ihren Anteil an diesen menschlichen Kosten. Und das zeigt einerseits, die Sanktionen waren erfolgreich zum Teil, andererseits, sie hatten furchtbare Kosten. Es gibt bessere Erfolgsbeispiele, zum Beispiel hat man Rhodesien und Südafrika dazu bewegt, durch Sanktionen ihre Apartheidspolitik zu beenden. Es gibt aber auch viele Misserfolge, beispielsweise Iran bis zu dem Atomabkommen, das man geschlossen hat und das man jetzt vielleicht wiederbelebt, aber auch den Sudan in den 90er Jahren, da gab es auch Sanktionen und die haben nichts bewirkt.
Sind denn Wirtschaftskriege per se immer auch ja die Möglichkeit, eines stärkeren Macht auszuüben gegenüber einem schwächeren? Die USA und die EU haben sicher ganz andere Möglichkeiten als zum Beispiel kleinere afrikanische Länder.
Ja, also es ist natürlich so, dass erstens wirtschaftliche Kampfmaßnahmen fast immer von dem Stärkeren, der Stärkste ist die Weltgemeinschaft, aber stark sind eben auch Großmächte, Vetomächte, gegen den Schwächeren eingesetzt wird. Dann haben diese Maßnahmen auch den meisten Erfolg. Man kann auch ungefähr so als Daumenregel sagen, wenn sie multilateral sind, also sich viele beteiligen, haben sie mehr Aussichten auf Erfolg, als wenn sie unilateral sind. Die USA haben eine lange Geschichte von nicht sehr wirksamen Wirtschaftskampfmaßnahmen, weil sie allein unterwegs waren in diesen Maßnahmen, während zum Beispiel die Europäer häufig mehr auf Verhandlungen gesetzt haben als auf die Ausübung von wirtschaftlichem Druck. Man sieht also, es gibt Größen- und Kraftverhältnisse. Ein kleines Land, Luxemburg, kann sich gegen die USA nur sehr schwer den Beginn eines Zollkrieges oder Handelskrieges leisten. Es hat solche Fälle in der Vergangenheit auch gegeben. Also als zum Beispiel die Amerikaner in den 30er Jahren, war es glaube ich, des vorigen Jahrhunderts, einen protektionistischen Zoll verhängt haben, da hat sogar die kleine Schweiz angefangen, amerikanische Schreibmaschinen und amerikanische Autos zu boykottieren.
Wir leben ja in einer vernetzten, in einer globalen Welt, Herr Wolf. Sind denn Wirtschaftskriege denn überhaupt zu führen, ohne jetzt Folgen zu generieren für die eigene Wirtschaft?
Also fast jeder Wirtschaftskrieg in diesem nicht gewalttätigen, also nicht Schießkriegssinne, hat Kosten für den Sender ebenso wie für den Empfänger der Maßnahmen. Und es gibt Fallstudien, wo relativ genau ausgerechnet werden kann, was zum Beispiel eine heimische Ölindustrie an Verlusten macht, wenn ihr verboten wird, noch nach Öl zu schürfen in einer Öldiktatur irgendwo, in Afrika oder in Lateinamerika. Die Abwägungsfrage ist immer, will ich die Kosten in Kauf nehmen, um das Signal zu senden? Wie hoch sind die Kosten? Wie hoch ist der durch die Maßnahmen beim Adressaten angerichtete Schaden? Und ist das Ganze sozusagen den Aufwand wert? Man muss auch fragen, wenn man Sender sein will, welche Alternativen habe ich eigentlich? Zum Beispiel schießen oder nichts tun. Es kann sogar vernünftig sein, Maßnahmen zu ergreifen, die einem selber mehr wehtun als dem Adressaten. Zum Beispiel hat Präsident Carter wegen sowjetischer Menschenrechtsverletzungen ein Getreideembargo verhängt gegen die damalige Sowjetunion. Das hat den amerikanischen Farmern mehr wehgetan als den Sowjets. Die konnten sich für einen etwas höheren Preis auf den Weltmärkten das Getreide kaufen. Aber trotzdem kam das Signal an, dass die Sowjets lernen mussten, die Amerikaner schneiden sich, wenn wir unsere Dissidenten einsperren, sogar einmal ins eigene Fleisch, um uns zu zeigen, wie sehr sie das ablehnen. Also das heißt, mit kurzer Antwort nach der langen, man kann gerade auch in der globalisierten Welt Wirtschaftskriege führen. Immer haben sie Kosten und man muss Kosten und Nutzen und andere mögliche Optionen abwägen.
Aktuell erleben wir ja eine Rückkehr zum Protektionismus. US-Präsident Trump hatte ja vor allem den Freihandel ins Visier genommen, auch den seiner Meinung nach unfairen Handel zu China. Wird sich jetzt hier was ändern unter der neuen US-Administration, unter Präsident Biden? Oder ist diese Debatte über den Freihandel aktueller denn je?
Also wenn man sich beschäftigt mit der Trumpschen Politik und ihrer Herleitung, Begründung und Durchführung, dann stehen einem wirklich die Haare zu Berge, weil viele Annahmen, die dem Ganzen zugrunde lagen, so laienhaft und grotesk falsch waren. Noch dazu hat er bei seinem Wirtschafts- oder Handelskrieg ja auch noch die eigenen Verbündeten schwer verprellt. Und insofern kann man sicher sein, unter Präsident Biden wird da einiges wieder auf ein vernünftiges Maß zurückgedreht und es wird die Politik sehr viel rationaler wieder werden. Wir werden allerdings um zwei Debatten nicht herumkommen, glaube ich. Das eine ist eine eher innenpolitische und das andere eine außenpolitische. Die innenpolitische Debatte ist, dass Freihandel den Kuchen größer macht. Das ist gut begründet. Leider bekommen aber nicht in jedem beteiligten Land alle Bürger mehr Kuchen, sondern Freihandel bedeutet, dass es in jeder Volkswirtschaft, die beteiligt ist, Gewinner und Verlierer gibt. Es gibt Berechnungen, wie viele Millionen, 2 Millionen und ein paar zerquetschte Arbeitsplätze die USA aufgrund des Handels mit der Volksrepublik China an die Volksrepublik China verloren haben. Diese Leute sitzen jetzt in dem Rostgürtel zum Teil und haben keine Perspektive. Um die hätte man sich viel mehr kümmern, die hätte man viel besser sozusagen neu ertüchtigen müssen, durch ein besseres soziales Netz, durch Umschulung, durch neue Jobangebote. Das ist nicht nur in den USA versäumt worden, sondern in vielen westlichen Ländern. Das hat auch zum Populismus und zu den Forderungen nach Protektionismus beigetragen. Da muss umgesteuert werden, damit die Schere zwischen Arm und Reich und zwischen Gewinnern und Verlierern der Globalisierung nicht weiter auseinandergeht. Und das ist eine Aufgabe, der sich auch Präsident Biden ja schon erklärtermaßen stellen will. und um die wir nicht herumkommen. Und die zweite, die außenpolitische Debatte, betrifft das Thema, wie sieht denn eigentlich ein fairer Freihandel aus? Freihandel kann ja auf sehr unterschiedliche Weise stattfinden. Und wir wollen eigentlich ja wohl doch keinen Freihandel, wo sich der Starke gegen den Schwachen durchsetzt und den an die Wand drückt, sondern im Grunde braucht man gleiche Regeln für alle, keinen Raub geistigen Eigentums, keine wettbewerbsverzerrenden Subventionen, Chancen für alle, sich aus der Armut herauszuarbeiten. Und wenn man das alles so möchte, dann steht einiges zur Diskussion. Zum Beispiel die chinesischen Staatssubventionen, das Abschotten des chinesischen Marktes für ausländische Wettbewerber, aber auch die immer noch recht protektionistische Agrarpolitik der Europäischen Union. Wir brauchen, um Fairness, Reziprozität, also Gegenseitigkeit der Möglichkeiten und Entwicklungschancen zu bekommen, sehr viel stärkere internationale Organisationen wie die Welthandelsorganisation. Und die muss reformiert werden. Und wir brauchen gelegentlich eben auch, dass mit denen, die ein bisschen sozusagen rüpelhaft sich im internationalen Handelsverkehr bewegen, dass mit denen mal Tacheles geredet wird und dass man zur Not auch mal die Ellbogen ausfährt gegen die.
Sie haben es schon erwähnt, Sie sprachen von internationalen Organisationen und deren Stärkung. Jetzt gibt es ja eine Reihe von internationalen Organisationen. Es gibt die Welthandelsorganisation WTO. Es gibt aber auch das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen GATT. Wie wichtig sind solche Regeln und, sage ich mal, rechtlichen Verbindungen und Zugeständnisse unter Ländern untereinander? Auch welche Bedeutung haben die, vielleicht auch Wirtschaftskriege zu vermeiden?
Also früher gab es eine Werbung für Klosterfrau Melissengeist und da hieß es dann immer in der Werbung, nie war er so wertvoll wie heute. Und ich würde zum Beispiel über die Welthandelsorganisation und das GATT sagen, nie waren sie so wertvoll wie heute und nie waren sie sozusagen dringender gebraucht. Denn eine unserer Erkenntnisse lautet auch, es herrscht im Welthandel immer ein gewisses Maß an Wirtschaftskampf. Man treibt Handel natürlich auch, um den anderen sozusagen im Wettbewerb zu überflügeln, um Konkurrenten aus dem Feld zu schlagen etc. Und je mehr sich dieser Kampf nach Regeln vollzieht, umso niedriger bleibt die Temperatur dieses Kampfes. Und dafür sind die WTO und deren Verfahren, und also Regeln, Verfahren, ungemein wichtig. Man müsste im Grunde die WTO jetzt sogar in dem Maße reformieren, dass noch sehr viel mehr Bereiche geregelt werden, die im Zeitalter der Digitalisierung und des oft noch sehr mangelhaften Schutzes geistigen Eigentums zum Beispiel geregelt werden sollten. Denn je mehr man gemeinsame Regeln hat und Verfahren, wo man sagen kann, ich glaube, du verletzt diese Regeln, ich will eine unabhängige Entscheidung und ich will sogar das Recht, wenn die zu meinen Gunsten ausgeht, dass du entweder dein Verhalten einstellst oder ich Gegenmaßnahmen gegen dich ergreifen kann, desto mehr sozusagen wird das Ganze entkrampft und desto niedriger wird die Gefahr, dass ein voller Handels- oder Wirtschaftskrieg ausbricht.
Hat sich eigentlich im Zuge der Globalisierung, aber auch jetzt vor allen Dingen auch der Digitalisierung der letzten 10 Jahre Wirtschaftskriegsführung verändert?
Ja, die Digitalisierung vor allem ermöglicht inzwischen Formen der Industriespionage und der Sabotage, die früher völlig undenkbar waren. Es gibt beispielsweise im Internet bei YouTube einen Film, der zeigt, wie ein Kraftwerksaggregat durch das Einspeisen von schlechter Software, also Schadsoftware, zur Selbstzerstörung im Betrieb gebracht wird. Ähnlich sind in iranische Zentrifugen zur Anreicherung von Uran Computerprogramme eingeschleust worden. Von wem weiß man nicht. Man hat aber so einige Vermutungen, wer es gewesen sein könnte, die dazu geführt haben, dass diese Zentrifugen sich selbst zerstört haben, was das iranische Atomprogramm dann zurückgeworfen hat. Zugleich bietet die Digitalisierung für die Industriespionage und auch für das Lahmlegen ganzer Wirtschafts- und Lebensbereiche ganz neue Möglichkeiten. Und es ist schon längst an der Tagesordnung, dass Mächte gegen andere Mächte mit Cyberattacken vorgehen. Unter anderem hat es auch schon einen Fall gegeben, dass ein Staat gegen eine Cyberattacke mit einer Rakete in das Haus, aus dem die Cyberattacke angeblich kam, reagiert hat. Und die Amerikaner spielen schon seit einiger Zeit Fälle durch, wo das ganze Land angegriffen wird und man nicht mal genau weiß, von wem und gegen wen man zurückschlagen soll. Das heißt, das sind alles sowohl wirtschaftskriegerische als auch im engeren Sinn kriegerische Dimensionen, die sich da auftun, die einem durchaus sozusagen einen kalten Schauer den Rücken runterjagen können.
Sie hatten es ja schon erwähnt, eine Herausforderung für den Westen ist sicher China. Die wirtschaftliche Bedeutung des Reichs der Mitte steigt ja jedes Jahr. Wachsende militärische Bedeutung, aber auch der steigende finanzielle Einfluss. Wie sollte denn der Westen Ihrer Meinung nach reagieren auf China?
Also da gilt zunächst einmal der Grundsatz, niemand sollte versuchen, die Chinesen daran zu hindern, sich mit eigenem Fleiß und eigener Kreativität eine gute Zukunft zu bauen. Das steht im Grunde jeder Nation zu. Zugleich gilt, glaube ich, auch der Grundsatz, behandle jemanden als Gegner und er wird zum Gegner. Und deshalb ist der Ansatz, den die EU-Europäer jetzt haben, dass sie sagen, China ist sowohl Partner als auch systemischer Konkurrent, glaube ich, richtig. Denn auf vielen Gebieten ist China ein überhaupt nicht zu entbehrender Partner. Man denke nur an den Kampf gegen die Erderwärmung. Und in anderen Bereichen ist das chinesische Modell eben für uns mehr als unattraktiv. Also die strenge Hand, die die Kommunistische Partei Chinas führt, die möchten wir im Zweifel ja hier nicht spüren. Und deshalb muss man über manche Erscheinungsformen des chinesischen wachsenden Einflusses eben auch offen miteinander sprechen. Und im Übrigen kann man aber sagen, wenn ein starker Wettbewerber auftritt, der unsere Kreativität und Leistungsfähigkeit herausfordert, dann sollte man eigentlich so eine Herausforderung eher begrüßen und mal sehen, also nach dem Motto, möge der Bessere dann das schönere 5G-Netz entwickeln, sollte man sich dann eben auch anstrengen.
Sie widmen ja China in Ihrem Buch ein eigenes Kapitel, Herr Wolf. Kann man denn jetzt auch gegen China überhaupt einen Handelskrieg einfach so gewinnen? Also sind nicht, wir hatten es ja eben schon, dass beide Sender und Empfänger eines Handelskrieges Auswirkungen haben, haben wir bei China nicht wirklich die Situation, dass wir uns wahrscheinlich mehr schaden würden?
Da gilt der Satz, alle Interdependenz ist Dependenz. Das heißt, alle Verflechtung bedeutet auch immer gegenseitige Abhängigkeit. Wie die Kosten-Nutzen-Balance am Ende und die Schadensbilanz aussehen würde, das könnte man wahrscheinlich tatsächlich erst im Nachhinein errechnen. Und deshalb ist es richtig zu sagen, wir bauen lieber an den Voraussetzungen dafür, dass es gar keinen Wirtschafts- und Handelskrieg mit China gibt, weil wir den beide nicht gebrauchen können, beide Seiten. Und da sind wir wieder bei dem fairen Wettbewerb, bei der Anwendung gleicher Regeln und bei dem Verzicht auf schmutzige Tricks, also wie Industriespionage oder auch wie die Subventionierung eigener Unternehmen oder die Abschottung des eigenen Marktes. Chinesische Unternehmen können in Europa ganze Flughäfen übernehmen, können sich hier Hochtechnologieunternehmen kaufen und können dann wirtschaften wie bei sich zu Hause. Versuchen Sie mal 300 Kilometer von Peking entfernt einen Flughafen zu kaufen und den dann nach europäischen Maßstäben zu betreiben. Das wird wahrscheinlich die KP Chinas nicht zulassen. Nun brauchen wir nicht unbedingt Flughäfen in der Nähe von Peking, aber was wir brauchen ist ein gemeinsames Verständnis davon, wie die wirtschaftliche Zusammenarbeit gestaltet werden soll und aufgrund welcher Regeln beide Seiten agieren. Wenn wir das nicht erreichen, dann müssen wir eben auch gelegentlich ein bisschen sozusagen, wie ich schon vorhin sagte, die Ellbogen ausfahren. Denn letztlich hat auch natürlich China kein Interesse daran, dass man sich einen Handelskrieg liefert.
Jetzt gilt ja China im Westen ja vielerorts auch als Vorbild. Gerade auch, wenn man jetzt an die Corona-Bekämpfung denkt, wurde ja die Pekinger Zentralregierung durchaus auch für ihre Effektivität gelobt. Was müssen wir denn tun im Westen, um dieses Modell einer freiheitlichen, einer marktwirtschaftlichen und auch einer Gesellschaft, die ja die Würde des Einzelnen noch schützt, dass wir dieses Modell auch gegenüber diesem chinesischen Modell noch einmal stärken? Wo müssen wir vielleicht auch selbst als Gesellschaft versuchen, selbst einen Weg zu gehen, beziehungsweise gegen China da einen Gegenpart zu setzen?
Ja, also In der Tat gibt es diese Versuchung, ein wenig autoritärere Charaktere geraten ins Träumen, wenn sie sehen, wie schnell in China bestimmte Dinge durchgeführt werden können, wie schnell man Verkehrswege baut, wie schnell man Krankenhäuser hochzieht, wie gut man wohl auch Corona unter Kontrolle bekommen hat. Das Ganze hat natürlich auch immer eine Nachtseite. Also der schnelle Verkehrswegebau, der hat auch damit zu tun, dass man eben Wohnquartiere, die im Wege sind, einfach abreißen kann. Und da werden keine langen Prozesse geführt oder gemacht. Es gibt Demokratien wie zum Beispiel Australien, Neuseeland, die zeigen, effektives und effizientes Handeln in Sachen Corona ist nicht davon abhängig, dass man eher autokratisch oder autoritär verfasst ist. Wir befinden uns mit der Volksrepublik China, aber durchaus auch mit Ländern wie Singapur, in einem Systemwettbewerb in dem Sinne, als jetzt die Frage gestellt ist, wer hat denn eigentlich den besseren Mix zu bieten an persönlicher Freiheit, an Lebensqualität, an Sicherheit des Auskommens. Und was das alles anlangt, da könnte man das westliche Modell tatsächlich jetzt mal wieder mehr zum Leuchten bringen, denn wir haben eigentlich als die westlichen Demokratien schon mal attraktiver gewirkt, als wir es heute tun. Zum einen hat man vor allem seitens der USA eine viel zu militarisierte Außenpolitik betrieben. Zum anderen hat die auch von den USA ausgegangene Weltfinanzkrise gezeigt, dass das westliche Wirtschaftsmodell zu finanzialisiert ist, dass der Finanzkapitalismus im Grunde nicht im Interesse der breiten Bevölkerung ist, dass die Finanzindustrie wieder in eine dienende Rolle zur Realwirtschaft und zu den Bedürfnissen der normalen Leute zurückgeführt werden sollte. Das sind Baustellen, genauso wie die Baustelle auseinandergehen der Schere zwischen Großverdienern und denen, die auf Hartz IV angewiesen sind, diese Baustelle auch existiert. Und indem man das eigene System in diesen wichtigen Fragen der sozialen Gerechtigkeit und auch der Wettbewerbsfähigkeit wieder aufpoliert und alle erkennbar etwas davon haben und das dann auch noch mit der persönlichen Freiheit korreliert, zu tun, zu glauben, zu sagen, zu denken, was man will, solange man nicht die Rechte anderer verletzt, da ist das ein sehr attraktives Paket, das gewiss auch in Zukunft weltweit Anerkennung finden wird und auch sozusagen durchkommen wird.
Was ist denn jetzt am Ende auch zu tun? Was sind denn Ihre Handlungsempfehlungen, dass wir vielleicht ein Ausmaß von Wirtschaftskriegen, vielleicht auch einen zukünftigen Wirtschaftskrieg zwischen dem asiatischen Teil der Welt und dem Westen vielleicht sogar verhindern? Sie machen das in Ihrem Buch ja gegen Ende, wo Sie das in mehreren Punkten auflisten. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir das nochmal gegen Ende unseres Gesprächs vielleicht auch nochmal fokussieren. Was sind Ihre Handlungsempfehlungen?
Ja, also wir haben am Ende 8 Empfehlungen ausgesprochen. Das erste ist, verstehen, dass wir als westliche Demokratien in allen Himmelsrichtungen uns in einem umfassenden Wettbewerb der Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme befinden. China, das chinesische Modell, ist ein anderes als das unsere und es fordert uns selbstbewusst heraus. Das ist unsere erste Empfehlung. Wir müssen kapieren, hier geht es wirklich um alle Stellschrauben. Das zweite ist, habe ich schon erwähnt, das Modell des Westens wieder zum Leuchten bringen, das heißt freiheitlich, marktwirtschaftlich, die Würde des Einzelnen schützend, sozial. Dann drittens sicherstellen, dass die Wirtschafts- und Finanzbeziehungen mit anderen Ländern und Systemen sich in die Belange der Außen- und Sicherheitspolitik einordnen. Das heißt, es darf nicht, polemisch gesagt, die deutsche Exportindustrie darüber entscheiden, welche Politik man gegenüber irgendwelchen ausländischen Handelspartnern macht. Das müssen die Politiker schon selber bestimmen. Da ist die Frage, wie gut es der deutschen Exportpolitik geht, wichtig, aber nur ein Faktor unter anderem. Das nationale Interesse muss genauer bestimmt werden, genauso wie das EU-europäische Interesse. Da muss gearbeitet werden dran. Es gibt so etwas wie ein eigenes Interesse. Wir leben nicht in einer Welt, wo alle Interessen gleich sind oder denen der Exportindustrie entsprechen. Vierte Empfehlung. Westeuropa sollte handlungsfähiger werden und muss auch innerhalb der NATO sein Gewicht ziehen. Da ist leider sozusagen sehr viel Luft nach oben. Fünftens, gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz besprochen, das transatlantische Verhältnis sollte repariert werden. Die Arbeit daran hat begonnen und da kann man sozusagen optimistisch sein. Sechstens haben wir auch schon angesprochen, die Weltwirtschaftsordnung, die internationalen Institutionen reformieren, ihre Regeln verbessern und dann allerdings auch unnachgiebig durchsetzen. Siebtens, vor allem mit China und mit Russland, wo es nur irgend geht, fair zusammenarbeiten, denn die Welt braucht diese Zusammenarbeit und über die Zusammenarbeit verstärkt man, vertieft man auch das Verständnis füreinander und damit minimiert man die Gefahr, dass es Wirtschaftskrieg gibt. Und die achte Empfehlung ist, dass man sich einstellt darauf, dass man harten Wettstreit erlebt über Jahrzehnte. Das sagt inzwischen Präsident Biden auch, der hat unser Buch nicht gelesen, aber er kommt eigentlich da auch zu dem unserer Meinung nach richtigen Ergebnis. Also harter Wettstreit, aber das ist die bestmögliche aller Welten unter den gegebenen Umständen.
Herr Wolf, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Herzlichen Dank Ihnen, Herr Lesmasser.
Literatur und Politik. Ein Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung.